Deutschlandfunk. Das Feature.
Die Landesstraße 213 im niedersächsischen Landkreis Harburg, Ortsdurchfahrt Helmsdorf. Ein Mann mit gelber Warnweste föhnt den Verkehr. Oder wie soll man das nennen, wenn einer mit einem elektrischen Haartrockner auf die Kolonnen von Fahrzeugen zielt, die in hoher Zahl durch die Ortschaft brettern?
Was machen Sie hier?
Wir werden hier heute eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung durchführen. Und zwar mit diesem Gerät, das man in den Verkehr hält.
Was ist denn das für ein Blödsinn?
Ja, dieser Föhn ist quasi, um die Autofahrer daran zu erinnern, dass sie eine gewisse Geschwindigkeit fahren, die sie vielleicht nicht fahren sollten.
Ja, aber wenn die einen Föhn sehen, dann denken die doch, der hat einen Föhn.
Ja, das wird sich ja zeigen. Also, was soll ich machen? Ich habe nur dieses Mittel. Ich habe nur das Mittel, den Föhn in den Verkehr zu halten. Und hoffe, dass ich dadurch eine gewisse Verkehrsberuhigung hier auf der L213 erreichen kann. Denn ich finde, dass die Autos hier zu schnell fahren, dass sie immer leicht drüber sind und wie er hier gerade garantiert 70 fahren.
Das heißt, Sie sind gar nicht von der Polizei?
Ja, natürlich bin ich nicht von der Polizei. Ich bin Anwohner. Ich kann mir ja nicht anmaßen, hier als Polizist aufzutreten.
Ja, aber Sie maßen sich ja dann trotzdem was an.
Ich maße mir nichts an. Ich halte nur einfach einen Föhn in den Verkehr.
Zu viele, zu schnell. Vom Widerstand gegen das Kfz im ländlichen Raum. Von Fritz Tietz.
Stellt das Auto ab. Unter dieser Schlagzeile veröffentlichte 2020 die Tageszeitung Neues Deutschland eine Petition gegen die deutsche Autonation.
Die deutsche Umwelthilfe finanziell stärken durch eine Zwangsabgabe für Autofahrer.
Zur Begründung hieß es:
Ein Überleben der Menschheit ist nur möglich, wenn die private Kfz-Nutzung, egal ob Benzin- oder Batteriebetrieben, durch effiziente Technologien ersetzt wird. Staatlicherseits ist da leider nichts zu erwarten. Aber es gibt ein paar gemeinnützige Organisationen, die sich für eine konsequente Mobilitätswende einsetzen. Allen voran die Deutsche Umwelthilfe, die das Kfz-Wesen mit gezielten Recherchen, unwiderlegbaren Veröffentlichungen und gepfefferten Maßnahmen angreift.
Wie verdienstvoll diese Arbeit ist, zeigten die wütenden Reaktionen.
Neben etlichen Protesten und Anzeigen von Kfz-Verherrlichern gab es 2018 sogar einen CDU-Parteitagsbeschluss, der Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit zu streichen.
Mit der Petition wolle man dagegen erreichen,
dass die Umwelthilfe auch künftig ihre Messinstrumente in Stellung bringt. Dass den dafür nötigen Etat die aufzubringen haben, die ihn erforderlich machen, versteht sich von selbst. 10 € pro Fahrzeug und Monat sollten vorerst reichen. Damit bald klar ist, Autofahrer, ihr könnt ein für alle Mal einparken. Autofahrerinnen natürlich auch.
Eine selten zukunftsweisende Eingabe, die zu unterstützen mir schon deshalb zwingend erschien, weil ihr Verfasser, ein gewisser Fritz Tietz, nicht bloß zufällig so hieß wie ich. Nur eine Frage der Zeit, davon war ich überzeugt, bis meine Petition von mindestens 50.000 Unterstützern gezeichnet sein würde.
Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht über meine Föhnschnur stolpere.
Fun Fact übrigens auch hier in Helmsdorf: Der Typ mit dem Föhn sieht nicht nur aus wie ich, er ist sogar mit mir identisch.
Hast du gesehen, hat gebremst. Der hat die Bremslichter angehabt.
Seit ich in dem 1000-Einwohner-Dorf lebe, nerven mich die 11.000 Autos, die hier täglich durchpesen. Doch alle Vorstöße, die ich in 25 Jahren dagegen unternahm, änderten nichts an den unausgesetzten Lärm- und Tempobelästigungen. Nicht mal mit einem Föhn lässt sich das Problem ausbremsen.
Resultat, Resümee?
Ja, ganz erfolgreich. Man müsste allerdings hier den ganzen Tag stehen und eben diesen Föhn in den Verkehr halten, dann würde man eine deutliche Verkehrsberuhigung hinbekommen.
Es sind eben zu viele. Besonders morgens, wenn sich das Pendlerelend Stoß an Stoßstange Richtung Hamburg quält und abends wieder zurück, braucht man, um die Fahrbahn zu queren, mitunter Minuten. Obendrein sind die Gehwege teils so schmal, dass einen die LKWs und die kaum minder fetten Suffs mit nur wenigen Zentimetern Abstand passieren. In der Kurve am Kriegerdenkmal brechen immer wieder Fahrzeuge aus.
Nach Auswertung der von der Polizei geführten Unfallstatistik sind alle Strecken unauffällig. Es liegen weder Unfallhäufungsstellen noch Unfalllinien vor.
Teilte mir die Verkehrsbehörde der Gemeinde Sevetal mit, zu der Helmsdorf gehört.
Lassen Sie mich noch eins dazu sagen.
Ergänzte noch im April Ihr damaliger Leiter, der mittlerweile verstorbene Dirk Terhorst.
Jeder, der an einer Landesstraße wohnt, muss mit diesem Verkehr ein Stück weit leben. Das ist eine unbequeme Wahrheit und ich habe mir das auch überlegt, ob ich das so sage. Aber es nützt ja auch nichts, darum herumzureden. Vom Gesetzgeber her sind Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen bestimmt, den überörtlichen Verkehr aufzunehmen. Dazu ist die Landesstraßenbauverwaltung verpflichtet, die Straßen so zu unterhalten, dass man sicher und, jetzt kommt's, auch zügig durchfahren kann. Das ist die gesetzliche Aufgabe und an die sind wir gebunden.
Tempo 30 käme daher nicht in Frage. Ein zusätzlicher Überweg auch nicht. Die dafür vorgegebenen Fußgängerquoten würden in Helmsdorf leider nicht erreicht. Apropos leider nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über linke Politstrategie und darüber, wie Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Heute sprechen wir über die Verkehrswende.
Nur eben leider nicht über die im ländlichen Raum.
Mein Gefühl zu dem Thema war auch immer, die Verkehrswende gehört in die Stadt. Einfach weil das der einfache Ort ist, um anzufangen.
Klar, Linke haben es gern einfach. Aber muss dann ihre Begründung, warum sie nicht auch auf dem Land siegen, gleich so klingen wie vom ADAC?
Weil auf dem Land, wenn man ehrlich ist, Leute einfach aufs Auto angewiesen sind. Und je mehr man diesen Konflikt auf dem Land spielt, desto stärker ist es auch Wasser auf die Mühlen der Autoparteien, die sagen, ja, diese Spinner aus den Großstädten wollen uns hier jetzt irgendwie verbieten, dass wir mit dem Auto von A nach B kommen, wo wir eigentlich vielleicht auch gar keine andere Wahl haben.
Ja, sicher. Auch ich komme nicht ganz ohne Auto aus. Nutzte es früher sogar richtig häufig. Typische Boomer-Sozialisation eben. Jahrgang 58, Führerschein mit 18 und immer schön mit der Karre überall hin, nicht nur, weil ich musste. Fuhr aber privat schon immer auch mit Bus und Bahn. Und mit dem Rad natürlich. Bereits als Fünfjähriger in den Kindergarten. Und in die Schule später sowieso, weil es per Rad einfach am schnellsten ging durch den Bielefelder Berufsverkehr. Mein Lateinlehrer, der in der Nähe wohnte, habe ich morgens jedenfalls immer abgehängt. In seinem schimmeligen Ford 17M. Allein, bis der den an der Schule eingeparkt hatte. Okay, das war früher. Und in der Stadt. Und heute auf dem Land nutze ich das Auto nur noch, wenn es anders wirklich nicht geht. Was allerdings noch viel zu oft der Fall ist. Aber was ist mit den übrigen Landeiern? Können die nicht auch mal den Bus nehmen? Oder wenn sie schon ständig im eigenen Kfz von A nach B müssen, nicht immer nur mit Karacho? Doch denkste, die zügige Autofahrt wiegt auf dem Land mehr als der Schutz der Dörfer. Eine Auffassung, die derart fest asphaltiert scheint, dass selbst linke Aktivistis nicht daran kratzen mögen. Die wachsende Zahl von Bürgern aber, die sich nicht mehr abfinden wollen mit dem immer maßloseren Kfz-Verkehr, werden im Lärm der vorbeidonnernden Trucks alleingelassen. Ich habe Ende letzten Jahres einige von ihnen besucht.
Hallo, Frau Peters.
Ja, genau. Ja. Wollen Sie reinkommen? Also wir sind beide doppelt geimpft, Sie müssen sagen.
Ja, ich bin auch geimpft.
Also dann von mir aus auch ohne Maske, vielleicht ist das für den Ton besser.
Genau, ich habe es erstmal nur als...
Finde ich gut, Signal, habe ich verstanden.
Und ich würde dann mein Equipment holen.
Soll ich Ihnen schon was zu trinken vorbereiten?
Einen Schluck Wasser nehme ich gern, ja.
Ein geräumiges Wohnhaus am Ende einer Stichstraße im niedersächsischen Isernhagen, rund 120 Kilometer südlich von Helmsdorf. Ein kühler, verregneter Oktobertag. Über 7 Stunden habe ich mit dem Fahrrad gebraucht. Okay, Spaß. Den Zeitaufwand zahlt einem natürlich keiner. Ich habe den Wagen genommen, um hier mit Johanna Peters und Dieter Poppe, zwei Aktivistinnen der Bürgerinitiative, zu treffen.
Ich bin Johanna Peters und wir sind in Isernhagen. Und ich habe wegen der fehlenden Querungshilfen an der Landesstraße, die direkt hier vorbeiführt,
eine Petition angefangen.
162 Unterstützende haben die Petition der 43-jährigen Lehrerin gezeichnet. Die erbetenen 3 Fußgängerüberwege werden deshalb aber noch lange nicht gebaut. Auch hier meint die Landesstraßenbehörde, wegen zu niedriger Querungszahlen nicht tätig werden zu müssen. Nach wie vor knattert der extrem starke Verkehr von Ampeln oder Zebrastreifen weitgehend unbehelligt durch die Wohngebiete an der Burgwedeler Straße, wie die L381 hier heißt.
Die Überschreitung des Tempos ist zwar ein Anliegen, aber noch mehr geht es auch um die Menge des Verkehrs und besonders den Lkw-Verkehr, der stetig zunimmt. Generell ist es eben so, dass die Häuser auch unter der Vibration leiden oder aber auch wir Menschen natürlich unter dem Lärm leiden, der stattfindet, wenn eben LKWs auch mit 50, 60 da langfahren. Schon dieses Tempo reicht, dass es störend ist. Und es ist definitiv einfach immer mehr geworden.
Ja, dazu möchte ich noch Folgendes ergänzen.
Als langjährigem Krankenkassenvorstand sind Dieter Poppe die gesundheitlichen Schäden durch Straßenverkehr nur zu bekannt. Die Folgen für Kinder treiben den 72-jährigen Rentner ganz besonders um.
Warum müssen immer erst so Grabkreuze irgendwo stehen? Warum müssen bei Fußgängerüberwegen oder bei Kindergartenquerungen oder Einkaufszentren, warum müssen erst 3 Tote sein? Das ist in Deutschland leider so. Es müssen 3 Tote da sein. Dann kommt die Betroffenheit der Politik, dann kommt ein ganz schnelles Verfahren und dann wird umgesetzt. Warum ist das so? Warum kann man nicht hergehen und kann sagen, ich mache präventiv etwas? Und in so einem Dorf, was sich ja entwickelt hat, hier sind viele, viele Kinder, die zur Schule müssen, die morgens die Straßen überqueren. Und ich finde, es ist eine Unverschämtheit, sich einfach hinzustellen und zu sagen, es gibt ja keinen Unfallschwerpunkt. Einen Unfallschwerpunkt haben wir erst, wenn es 5-mal gekracht hat. Das ist ja an Dummheit nicht mehr zu toppen.
Eine Dummheit auch, dass der Schwerlastverkehr geradezu eingeladen werde, die Ortsdurchfahrt als mautfreie Alternative zur nahen Autobahn zu nutzen.
Wir wollen nur, dass hier mal vor Ort darüber nachgedacht wird, müssen die LKWs durchs Dorf fahren oder können die LKWs nicht über die Autobahn fahren? Das ist doch eine ganz einfache Frage, die man lösen kann. Und wenn die Autos hier durchs Dorf fahren, dann sollen die Kinder gesichert an 5, 6 oder 7 Stellen über die Straße gehen können. Das ist alles.
Eine Forderung, die jedoch genauso unerfüllbar zu sein scheint, wie der Widerstand in Isernhagen alt ist.
Ja, also meine Eltern haben den Umweltschutzverein damals mitgegründet.
Wann war das?
Anfang der 80er. Also seit 40 Jahren bald ist diese Landesstraße hier Thema. In gewissem Maße bin ich auf jeden Fall manchmal kurz vor der Resignation. Und dann werde ich wieder motiviert, zum Beispiel von meinem Bruder, der sagt, komm, jetzt schreib noch einmal. Weil die Landesstraßenbaubehörde inzwischen gar nicht mehr antwortet. Also sonst kamen Absagen, aber inzwischen antworten sie nicht mal mehr auf meine Mails.
40 Jahre Widerstand. Dazu eine Petition, die nichts bewirkt. Ich kann die Aktivistin Peters gut verstehen. Erst recht nach dieser Nachricht.
Ihre Petition, die deutsche Umwelthilfe finanziell stärken, steht im Konflikt mit unseren Nutzungsbedingungen und wurde gesperrt. Bitte wahren Sie einen sachlichen Ton. Und löschen Sie beleidigende Aussagen.
Beleidigende Aussagen?
Autos first, lautet die Devise, nach der jeder Lebensbereich hierzulande so zugerichtet wurde, dass die Menschen gar nicht anders können, als ein Kfz zu benutzen. Für uns Fußgänger bleiben dann nur die gleichnamigen Wege, für uns Radfahrer nicht mal die. Und wenn, sind sie in einem so erbärmlichen Zustand, dass wir auf die Straßen ausweichen müssen, wo einen dann notorisch übermotorisierte und entsprechend gestörte Geschwindigkeitsbelästiger bedrängen, die auch sonst nichts halten. Weder den Sicherheitsabstand noch ihre blöden Fressen, wenn man sich mal beschwert.
Natürlich ändere ich nichts. Aber natürlich bleibt es so nur bei den 2 Unterstützern, die meine Petition noch vor der Sperre zu zeichnen schafften.
Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab.
Meine nächste Exkursion zu ausgewählten Schauplätzen ländlichen Verkehrsverdrusses führt mich in die Lüneburger Heide.
Das sind hier gut ausgebaute Kreis- und Landesstraßen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h, an die ich mich natürlich vorschriftsmäßig halte. Jetzt komme ich hier nach Lüberstedt und das ist eine Ortsdurchfahrt. Da geht man natürlich auf 50 runter, ist klar. Hinter mir drängelt schon jemand, dem das nicht schnell genug geht hier durch den Ort.
Immer wieder sind in den Ortsdurchfahrten Zeugnisse eines tapferen, oder wie man eher sagen muss, eines verzweifelt anmutenden Kfz-Widerstands zu entdecken. Von Anwohnern aufgestellte Mahntafeln mit teils flehentlichen Bittgesuchen.
Hier ist ein Schild, freiwillig 30, der Kinder wegen, steht hier. Natürlich folge ich dieser Aufforderung.
Biegen Sie rechts ab.
Auch großformatige Fotos von Kindern und Haustieren habe ich schon appellhaft an Raserstrecken hängen. Und immer wieder auch diese roten Schiebeautos dort stehen sehen.
Ah, hier sehe ich links das erste Bobbycar. Das ist ja hier so ein verbreitetes Phänomen, dass die Leute eben Kinderspielzeuge an die Straße stellen, um die Autofahrer darauf hinzuweisen oder anzubetteln, sagen wir mal so, hier das Tempo doch etwas runterzunehmen, weil möglicherweise Kinder die Straße kreuzen könnten.
Dann erreiche ich Wettenbostel, Ortsteil der Gemeinde Wriedel im Landkreis Uelzen. Um die 70 Einwohner. Über die L234 fahre ich in das in einer Senke liegende Dorf hinein.
Hier ist tatsächlich ein Display, was also von Weitem sichtbar schon anzeigt, wie schnell man fährt. Und mir wurde angezeigt, dass ich zu schnell bin. Aber in die Ortseinfahrt rein bin ich doch tatsächlich dann auf 40 runter und ich halte hier mal an.
Wettenbostel wäre sicher ein angenehm zu durchschlenderndes Dorf. Dank der Straße ist es das leider nicht. Nicht von ungefähr säumen etliche Mahnmale, die den Ort brutal durchlärmende Piste. Ausgediente Rollatoren und Fahrräder mit Schildern, auf denen »Bitte langsam, danke« gepinselt steht. Oder eine lebensgroße Kindsfigur mit der Aufschrift »Langsam für uns«. Oder dieses traurige Mädchengesicht, das den Vorbeirasenden »Was für ein Lärm« nachruft.
Moin, kommt vom Radio.
Wir können nicht singen.
Mit Edeltraud Drewes und Jürgen Jürgens gerate ich zufällig an zwei Wettenbosteler, die die verkehrsberuhigenden Maßnahmen vor Ort maßgeblich mitorganisierten. Auch die Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang ging mit auf ihre Kappe.
Es hat ein Konzert hier gegeben von jemandem, der im Dorf ansässig ist. Und Teil der Eintrittsgelder wurden dafür verwendet und wurde es angeschafft. Das wird jetzt einmal an dem Ortsausgang aufgestellt und dann kommt es an die Seite.
Also es ist eine Privatinitiative?
Ja, eine Privatinitiative. Und die Gemeinde hat dem zugestimmt, dass dies an den Gemeindelaternen quasi befestigt werden darf.
Um die 2000 Euro würde so ein Display den Steuerzahler kosten. Aber der gibt ja sein Geld lieber für SUV-Prämien und Pendlerpauschalen aus.
Eine gewisse verkehrsberuhigende Wirkung hat schon dieses Display. Aber die meisten, die huschen dann noch durch bis hier unten in die Senke und erst dann haben sie dann ihre 50 drauf. Dabei sind da Familien, die fühlen sich extrem bedroht.
Doch was zählen schon familiäre Gefühle, wenn es ein Autler mal eilig hat? Also praktisch immer.
Und dann bin ich auch schon im Ort überholt worden. Das ist auch schon passiert.
Ich habe auch erlebt, ich fahre dann mit dem Auto hier auf die Hauptstraße rauf. Und dann sah ich, so wie dieser, der jetzt gerade um die Ecke kommt, wenn der 50 gefahren wäre, hätte er locker hinter mir auch Platz gehabt. Und der ist auch fast auf die Stoßstangen drauf. Und hier im Dorf hat er mich überholt. Also bei Gegenverkehr wäre schon sehr problematisch geworden. Und es gibt welche, die hier beschleunigen und oben mindestens schon 140 drauf haben. Solche Extreme gibt es auch.
Wir haben auch das Problem, was wir gerade vor 5 Minuten beobachtet haben. Ich will keinen Namen nennen. Du hast die junge Dame vielleicht nicht gesehen. Auch die Ortsansässigen fahren gerne mal mit 70 und 80 durchs Dorf und beteiligen sich aber parallel dazu auch an der Aktion Verkehrsberuhigung und stehen zum Teil auch dazu. Ja, ich drücke dann schon mal ein bisschen drauf, hat ja keiner gesehen.
Und noch ein Elend zeigt sich in Wettenbostel ganz exemplarisch. Dass der Staat offenbar nicht willens ist, seine Dörfer vor den Lärm- und Temporüpeln zu schützen. Darum müssen sich die Anwohner mit ihren Behelfsschildern und Battle-Displays schon selber kümmern.
Es wird gerne so von Leuten, die von sich sagen, ja, ich wohne auf dem Land, die sagen, wenn ich eine U-Bahn vor der Tür hätte, da würde ich natürlich auch auf ein Auto verzichten. Allerdings gibt es auch in Frankfurt oder in Hamburg Leute, die tatsächlich eine U-Bahn vor der Tür haben und trotzdem ein Auto haben. Also das wird auch so gerne daher gesagt.
Kurzer Zwischenstopp bei dem Verkehrsexperten Markus Schmidt in Frankfurt, der für sich die private Kfz-Nutzung praktisch ausgeschlossen hat, das jedoch sonst niemandem vorschreiben möchte. Dafür will er aber auch nicht zu jenem autofixierten Lebensstil gezwungen werden, wie er heutzutage und erst recht auf dem Land für nahezu alternativlos erachtet wird. Dagegen recherchiert und publiziert der 53-jährige Ingenieur beständig an.
Ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, wie viele Ortschaften mindestens einen Lebensmittelladen haben. Also wie viele Leute davon betroffen wären, dass sie sehr weite Wege zurücklegen müssen, allein schon um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber ich denke, sehr viele Leute könnten auch ohne auskommen. In wenigen Fällen hat natürlich das Auto einen Vorteil. Oder andersrum gesagt, es hat nicht nur Vorteile, auf eins zu verzichten. Also vorteilhaft ist, dass der Autoinnenraum eigentlich ruhiger ist, als wenn man zu Fuß geht oder Rad fährt, weil man da kein Gehäuse um sich hat oder Schwertransporte. Was aber so häufig auch nicht vorkommt, es gibt ja auch Untersuchungen, dass die Kofferräume meistens leer sind. Also und dieser Klassiker von der Getränkekiste, ich glaube, das ist auch für viele eine Ausrede. Und ja, aber trotzdem kann das Auto natürlich unter den derzeitigen Umständen ein Vorteil sein, weil man halt die Umwelt an das Auto angepasst hat.
Eine Umwelt, deren autogerechte Zurichtung mal gerade vor 100 Jahren begann, die seitdem aber immer rigoroser nach jenem Grundsatz umgestaltet wurde, dass die Belange von motorisierten Verkehrsteilnehmern über allen übrigen zu rangieren hätten. Dabei hat es früh schon Widerstand gegen die Generalmobilmachung durch das Kfz gegeben.
Dass das Automobil dazu beiträgt, den Aufenthalt auf dieser Erde unerfreulich zu gestalten, sollte nicht bestritten werden. Ich denke an den Autoverkehr im Lande. Überall hin drängt ja der Automobilist. Es ist schon eine Kunst, eine Sommerfrische ausfindig zu machen, die automobilrein ist.
So aktuell diese Protestnote des Volkswirts Werner Sombart klingt, er äußerte sie 1929. Und bereits 1906 warf der Reichstagsabgeordnete Heinrich Prinz zu Schöneich-Karolath diese Frage auf.
Woher kommt es eigentlich, dass das Automobil ein Herrenrecht beansprucht, dass es auftritt, als ob es der Herr der Straße wäre und die übrigen nur dazu da wären, gehorsam und untertänig dem Automobil aus dem Weg zu laufen? Und weshalb lassen die verbündeten Regierungen diesen Unfug länger bestehen und dulden ihn?
Eingebaute Vorfahrt nennt Autor Markus Schmidt dieses heute von der autobesessenen Gesellschaft als völlig normal verinnerlichte Primat des Kfz. Und hat so auch sein bisheriges Hauptwerk betitelt, Eingebaute Vorfahrt, das Erfolgsgeheimnis des Autos. Ein 650 Seiten schwerer Ziegel, darin er akribisch nachweist, wie die Automobilisten, obwohl bis in die 1970er Jahre hinein in der Minderheit, immer dreister darin wurden, alles Unmotorisierte von den Straßen zu hupen.
Wenn sich die eingebaute Vorfahrt erst einmal durchgesetzt hat, bedarf es kaum mehr einer staatlichen Unterstützung, um ihre Herrschaft zu festigen. Dafür reicht nun die Millionenschar umherfahrender Kontroll- und Disziplinierungseinheiten in Form von Autos. Autos, welche mit potenziell tödlichen Geschwindigkeiten auf die Verkehrsteilnehmer ohne Knautschzonen zu und knapp vorbeifahren. Dazu das freche Anhupen und Pöbeln durch ihre Fahrer. All das, Tag für Tag, ist der denkbar beste Lernprozess und in seiner verkehrspädagogischen Wirkung kaum zu übertreffen. Die alltäglichen Prozessionen von Autokolonnen schüchtern nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer weitaus mehr ein als jede Strafandrohung.
So fasst Schmidt im Buchkapitel Erziehung zum autogerechten Verhalten jenes Herrschaftsphänomen zusammen. Aber müsste, um die eingebaute Vorfahrt zu brechen, die Autonutzung im ländlichen Bereich nicht mindestens so unattraktiv sein wie, sagen wir mal, der dort kaum existente ÖPNV, in dem zum Beispiel Ortsdurchfahrten nur einmal täglich stattfinden dürfen, und zwar nur im Schiebemodus und in den Schulferien gar nicht?
Das würde ich so nicht sagen. Es geht ja nicht darum, einfach, ich quäle mal die Autofahrer. Es geht darum, die Benachteiligung für andere abzubauen, wenn das dazu führt, dass eben die Privilegien der Autofahrenden weniger werden, dann ist das nochmal eine andere Sache. Keine Schikanen zum Selbstzweck, sondern es muss gesagt werden, der Fußverkehr muss Bewegungsfreiheit haben. Und wenn das zur Folge hat, dass der Autoverkehr nicht mehr vorankommt, Wenn, wie der Bundesgerichtshof mal gesagt hat, ja, wenn die Fußgänger gehen, wie sie wollen, dann lässt sich ja der Autoverkehr nicht mehr sinnvoll realisieren. Ja, dann ist es eben so. Umgekehrt kann es ja nicht darum gehen, jemand, der ein Auto besitzt, einfach nur Geschenke zu machen, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt deine 100 PS und deshalb müssen wir dir irgendwie eine Möglichkeit geben, das auszufahren. Das wird ja auch nicht gesagt bei Leuten, die eine Pistole zu Hause haben.
Ohne die eingebaute Vorfahrt wäre wohl das Zentrum von Neuchsburg nichts weiter als ein ruhiger, beschaulicher Ort. Hier die historische Wassermühle, dort das stattliche Amtshaus, ein paar Ecken weiter die alte Dorfkirche. Und die Este natürlich, die hier allerdings unter einer gigantischen Brücke verschwindet. Eine panzertaugliche Betonade, über die täglich zigtausend Kraftfahrzeuge das lauschige Flüsschen queren und damit auch die 2000 Einwohner zählende Gemeinde im Landkreis Harburg. Immerhin sorgen gerade zwei Pferde für eine kurze Lärmpause. Zwei junge Frauen führen sie auf der Fahrbahn. Dicht dahinter, notgedrungen im Schritttempo, eine Reihe von Fahrzeugen, deren erstes mehrfach vergeblich zum Überholen ansetzt. Endlich verlassen die Pferdefrauen die Straße.
Ganz schön mutig.
Ja, also Pferde waren tatsächlich vor den Autos auf dieser Erde und die gehören auf die Straße, laut Straßenverkehrsordnung.
Also sie gehen hier regelmäßig mit Pferden und halten dann auch, blockieren den Verkehr.
Ja, uns bleibt nicht so viel anderes übrig. Wir müssen mit den Pferden ja auf die Weiden. So, und die meisten halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und selbst wenn sie sich dran halten, sind 50 km/h tatsächlich für diese schmalen Straßen deutlich zu viel.
Das findet auch die örtliche Bürgerinitiative. 5 überregionale Straßen kreuzen sich in Neuchsburg. Und die Verkehrszahlen haben sich seit 2007 verdoppelt. Tausende von Fahrzeugen täglich, darunter hunderte Lkw samt den besonders lauten Muldenlastern, die ein Kieswerk im nahen Buxtehude bedienen.
Wir haben den Verkehrslärm, wir haben Abgase und wir haben zwar keine hohe Unfallquote, Gott sei Dank, aber es ist trotzdem immer eine Bedrohung da, wenn man Straßen queren möchte oder sich zu Fuß oder per Rad im Dorf bewegt. Es ist alles unangenehm, sehr unangenehm.
Anke Voth hat den Widerstand hier mitbegründet. Und von aufwendigen Bürgerumfragen über temporäre Verkehrsblockaden bis hin zu nichtsnutzigen Behördengesprächen schon einiges mitorganisiert.
Wir hatten ein Expertengespräch, nachdem der Rat uns den runden Tisch angeboten hatte und haben zusammengesessen mit Polizei, mit den Straßenlastträgern und alles wurde immer abgewiegelt mit Straßenverkehrsordnung lässt das nicht zu, Tempo 30 geht nicht, Fahrradschutzstreifen geht nicht, Straße zu schmal. Ja, es hieß immer nur geht nicht, geht nicht, geht nicht.
Was aber geht, ist die fortgesetzte Herabwürdigung eines altehrwürdigen Dorfes zur dauerlärmenden Transitstrecke. Steht zwar so in keiner Straßenverkehrsordnung, wird aber von den Behörden so praktiziert. Den Rest regelt auch hier wieder die eingebaute Vorfahrt mit ihren Disziplinierungsmechanismen.
Wir haben hier diverse Autos auf die Fahrbahn geparkt und Staus verursacht dadurch. Das hat Hubkonzerte gebracht, das hat dazu geführt, dass die Polizei auftauchte und nach dem Rechten schaute. Und wir wurden auch beschimpft, wie wir das machen könnten. Das hat schon vielen auch so einen Schrecken versetzt, was man da erleben musste. So. Es gibt schon auch rücksichtsvolle Autofahrer und die sagen, ich fahre hier in Moosburg 30. Und ich denke auch, dass es viele versuchen, aber man wird dann förmlich von hinten angeschoben. Also unser Bürgermeister, wir hatten ja jetzt eine Neuwahl, aber der Vorgänger, der hat jetzt sogar erlebt, dass jemand ausgestiegen ist und an sein Autofenster gekommen ist und ihn beschimpft hat. Das ist unglaublich, was einem hier passieren kann.
Weil er angemessen gefahren ist.
Ja, er hat es versucht und wurde dann massiv bedroht fast.
Hallo.
Kommen Sie rein.
Frau Voss nehme ich an.
Genau.
Ich wollte nicht einfach hier so...
Doch, dürfen Sie.
Danke.
Ja. Auch die gebürtige Moisburgerin Renate Voss sieht sich massiv von Autofahrenden bedroht.
Ja, der erste war vor 16 Jahren mit meiner kleinen Enkelin, die war gerade geboren. Die lagen hier im Zimmer und da ist da so ein riesengroßer SUV reingefahren. Und da war alles weg, die ganze Ecke, und das Auto stand im Zimmer.
Wir stehen ja jetzt hier direkt unter der Kurve. Ich sehe immer die Autos da oben fahren. Ich finde das schon sehr bedrohlich. Also
die berüchtigte Linkskurve in der zudem recht abschüssigen Buxtehuder Straße. Und direkt dahinter, etwas tiefer gelegen, das schmucke Fachwerkhaus, vor dem ich mit seiner Eigentümerin stehe. Trotz der stählernen Prallschutzbügel, die Frau Voss auf eigene Kosten in die Böschung betonieren ließ, ist es kein sehr wohliges Gefühl, die vielen Fahrzeuge über uns cruisen zu sehen. Eine Leitplanke oder ähnlichen Schutz gibt es nicht.
Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann ist wieder jemand reingefahren. Aber der ist nun wirklich bei Glatteis langsam gerutscht. Das war also nicht so dramatisch. Dann hatten wir noch mal einen, der ist auch ziemlich schnell gefahren. Und das letzte war vor 2 Jahren. Das war so ein großer Mercedes. Der ist dann auf diesem letzten Poller, der steht ja ein bisschen schräg. Also das Auto lag hier zwischen der Mauer und dem Haus. So hochkant.
Letzten November raste dann wieder einer geradeaus, so schnell, dass sein Auto regelrecht abhob und über die Bügel hinweg in die Hauswand krachte. Weder die 3 albernen Warnbaken noch das lächerliche Zu-Schnell-Display, ja nicht mal das Tempo-30-Schild, das dort mittlerweile gnadenhalber aufgestellt worden war, vermochten das Geschoss zu stoppen.
Man sieht ja jetzt auch, dass da oben, da ist Mauerwerk in das Haus reingefallen.
Dann ist der obere Balken gebrochen, der ist einmal durchgebrochen und drin sind die ganzen Wände verschoben.
Und natürlich, auch die Autoinsassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.
Das waren 4 junge Menschen, die hier, der hing hier oben. Alle 4 waren unten auf der Erde. Wie haben die das geschafft? Aus 2 Meter Höhe. Das Mädchen war so schwer verletzt. Meine Schwiegertochter, die hat mit meiner Enkelin, haben die hier erste Hilfe geleistet. Die saßen hier beide, bis der Krankenwagen kam, um diese jungen Leute immer wach zu halten, damit die nicht, also Gott sei Dank, Toten haben wir nicht. Aber jedenfalls, das Mädchen war sehr schwer verletzt.
Und die Ersthelferinnen waren auch nicht unversehrt geblieben. Die 16-jährige Enkelin schlief direkt hinter der zerstörten Hauswand.
Vor allen Dingen auch meine Schwiegertochter hat ja doch ein ziemliches Trauma. Also die wird hier nie wieder schlafen. Nie. Und auch die Enkelin nicht. Also das Haus ist für uns letztendlich verloren. Und das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Wenn da mal wieder einer reinfährt in dieses Haus, dann schiebe ich es da hinten den Hang runter. Aber das darf ich ja nicht, weil es ein denkmalgeschütztes Haus ist. Dann darf ich es nur abschließen und es verfallen lassen. Wer will da noch wohnen? Keiner.
So läuft das nun mal in Fahrspaßland, wo Tempolimits eher als Empfehlungen gelten, während die Eigentümerin eines mehrfach raserbeschädigten Hauses zusehen kann, wie sie die Folgen gewuppt kriegt. Klar, die Haftpflicht übernimmt die Kosten, nicht aber die Nerverei jedes Mal mit der aufwendigen Schadensregulierung.
Die Geschädigten stehen da und müssen sich um den ganzen Quark selber kümmern. Ist schon ein bisschen sehr witzig.
Ja, die sagen wahrscheinlich, es ist ihre Schuld, dass sie hier wohnen, dass sie hier ein Haus stehen.
Das hat ja eine Feuerwehrmann gesagt. Der sagt, wieso steht denn hier ein Haus? Ja, das Haus steht seit 1800 und noch was. Es muss alles nach dem Verkehr geregelt sein. Die Autofahrer müssen immer freie Fahrt haben. Ja, keine Rücksicht nehmen auf irgendwas. Ist so bei uns.
Immerhin hat es nur 16 Jahre gedauert, bis der Landtagsabgeordnete Heiner Schönicke, zu dessen Wahlbezirk Moisburg gehört, bei seinem CDU-Freund, dem niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann, ein Verkehrsberuhigungskonzept für Moisburg angemahnt hat. Im April lud ihn Schönicke samt Betroffenen und Presse zu einem Ortstermin. Zu dem aber wer leider nicht kam? Ob er Frau Voss nach dem nächsten Crash vielleicht den Schutt wegräumen helfe, konnte ich deshalb da den Minister nicht fragen. In meinem Wohnort Seevetal wird unterdessen ein Fußgänger von einer Autofahrerin schwer verletzt. Der Unfall geschieht auf einer stark befahrenen Straße, die, weil von etlichen Läden und Arztpraxen gesäumt, ständig von Fußgängern gequert wird. Schon häufiger hat es dabei welche erwischt, Und obwohl es trotzdem nur 3 ampelgestützte Überwege gibt, wundert sich die Lokalpresse, warum der angefahrene Fußgänger keinen nutzte. Breite Zustimmung in den Kommentaren, nur einer widerspricht.
Ja, warum macht der Fußgänger keinen Umweg? Typische Autofahrerfrage. Und die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Der Angefahrene ist selbst schuld. Hätte doch zur Ampel gehen können, sind doch nur 50 Meter. Wie unzumutbar lang ist dagegen die Wegstrecke eines Bremspedals? Vorausgesetzt natürlich, dass man es tritt. Nein, die Frage muss lauten, wieso fahren an dieser unfallträchtigen Stelle überhaupt noch Autos? Und wenn es wirklich unvermeidlich sein sollte, warum nicht in Schrittgeschwindigkeit?
2 Wut, 3 Tränenlach-Smilies. Und diese Reaktion einer Sabine.
Warum da noch Autos fahren? Um vielleicht zur Arbeit zu kommen? Schon lange nicht mehr so einen Käse gelesen. Ich frage mich, wie dein Essen zum Rewe-Markt oder Penny oder sonst wohin kommen soll, wenn dort keine Autos oder LKWs fahren dürfen.
Ah, verstehe. Die paar tausend Autos täglich müssen da alle lang, weil sie mir mein Essen bringen müssen? Meinen Käse hoffentlich inklusive.
Am besten steigen wir alle wieder aufs Pferd oder fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. So ein Blödsinn. Gegenseitige Rücksichtnahme, darauf sollte man bauen. Und ja, 50 Meter sind kein unzumutbarer Umweg. Schließlich kann ein Autofahrer auch nicht fahren, wo es ihm passt.
Rücksichtnahme finde ich gut. Mein Vorschlag? Schrittgeschwindigkeit. Machen Fußgänger ja schon. Wenn das die Autofahrenden auch so hielten, bräuchte kein Mensch mehr zur nächsten Bettelampel latschen. Von allen Autofahrten fallen in Deutschland übrigens nur rund 20% auf den Arbeitsweg. Und von wegen Autofahrer dürften nicht überall hin. Abgesehen vom Wattenmeer und ein paar Alpengipfeln ist doch praktisch jeder Flecken Deutschlands per Auto zu erreichen. Etliche Stellen sogar nur mit. Oder sind die Autobahnen inzwischen auch für Fußgänger und Radfahrer frei?
Ah, dann darf ich also mit dem Auto auch auf Fußwegen, in Fußgängerzonen und über Grünanlagen fahren. Jetzt weiß ich Bescheid. Danke für die Aufklärung.
Nein, das dürfen Autofahrende selbstverständlich nicht. Sie tun es aber trotzdem. Parken zum Beispiel immer wieder frech auf Gehwegen, Grünflächen oder Fahrradwegen. Auch in Wäldern, Naturschutzgebieten, selbst an Stränden sind mir schon Autos begegnet. Ihnen noch nie?
Oh Mann, was ein Autofahrerhasser. Fritz Tietz, Sie tun mir so leid.
Der Hammer war allerdings, dass ich die Meldung kriegte morgens, da liegt ein totes Wildschwein an der Straße.
Womit wir schon bei der größten Kfz-Opfergruppe sind. Denn weitaus häufiger noch als nicht für Fußgänger wird im ländlichen Bereich nicht für Tiere gebremst.
Als ich das tote Wildschwein eingesammelt und einsteigen wollte, denke ich, Mensch, auf dem Acker, da liegt doch noch irgendwas, geh hin und finde noch 2 weitere. Also da muss ein Auto oder LKW in eine ganze Rotte reingefahren sein und da lagen 3 tote Wildschweine, also mit Lebendgewicht 60, 70 Kilo. Und da fragst du dich auch, warum meldet das keiner, das Auto muss kaputt sein.
Finn Ankersen ist neben seinem Job in einer Baumschule einer von 3 Jagdpächtern in Helmsdorf. Damit ist der 44-Jährige auch mit für das Fallwild zuständig, wie die Jäger Vierbeiner nennen, die von den Vierrädrigen erlegt werden. Allein auf den 1,5 Straßenkilometern seines Jagdbezirks passiere das in manchen Jahren an die 30 Mal.
Das sind ja nun aber Jahrhunderte alte Wechsel. Die Tiere sind schon immer diese Strecke gegangen. Das sind Wege, die sie nun mal gehen, oft auch über Kilometer. Gerade Wildschweine, die einen größeren Radius haben, gehen auf Wechseln, die irgendwie, ich weiß nicht, von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Aber was interessieren so olle Tierwechsel, wenn doch der Sohnemann ganz schnell zur Ballettstunde muss, Mutti dringend ins Gartencenter oder Vati, Mist, Zichten vergessen, nochmal fix zur Tanke. Außerdem ist es immer noch eine Straßen- und keine Wechselverkehrsordnung, die die Vorfahrten hierzulande regelt.
Dass da ein Schild ist, Achtung Wildwechsel, ich glaube 95% der Autofahrer sehen dieses Schild gar nicht mehr, denken da auch nicht drüber nach. Ich selber bin natürlich als Jäger, der ich nachts los muss und die Tiere von der Straße bergen muss, natürlich anders sensibilisiert. Also ich weiß schon, dass ich durch den Wald da nicht mit 110 pieken kann. Und
ja, schilder doch mal so ein bisschen deine Eindrücke, wenn du dann zu so einem Unfall kommst. Ich meine, du hast ja einen besonderen Bezug zum Wild.
Zunächst, wenn der Anruf kommt von der Polizei, dann frage ich immer als erstes, lebt das Stück noch oder ist es schon verendet? Und wenn es dann heißt, es lebt noch, Bedeutet das, ich muss da mit der Waffe hin und das Tier dann halt erlösen. Dann steht Blaulicht da, dann steht da ein Auto auf der Straße, es ist viel Verkehr. Dann geht mir natürlich durch den Kopf, kann ich da schießen? Es ist ja auch Asphalt, da kannst du ja auch nicht mit der Kugel irgendwie so rumblitzen. Das sind Situationen, die habe ich alle ja schon erlebt. Auch das Tier dann mit dem Messer zu erlösen, das ist nochmal ein großer Unterschied. Mit einer Waffe hat man einen gewissen Abstand. Wenn ich das Tier mit dem Messer abfangen muss, wie man sagt, habe ich einen körperlichen Kontakt. Ich halte das Tier ja fest und das ist natürlich nicht schön.
Einige Tiere sind bereits verendet, bevor er am Unfallort eintrifft. Manchmal haben Polizeibeamte sie mit ihren Waffen erlöst. Seltener erledigen das auch die Unfallfahrer, indem sie zum Wagenheber greifen. Die Hälfte treffe er aber noch lebend an, sagt Ankersen.
Die Tiere liegen da bei vollem Bewusstsein, haben aber eine gebrochene Hüfte und können nicht aufstehen. Sie wollen das, sie wollen weg, das merkst du, sie wollen flüchten, aber es geht halt nicht. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid und in dem Moment denke ich dann auch nicht ganz viel nach, sondern denke ich, ich will die Situation jetzt beenden hier für das Tier. Und dann kommt aber teilweise der Fahrer dazu oder die Fahrerin, die dann natürlich von mir verlangen, ich soll das Tier in die Tierklinik fahren. Und dann kann ich nicht viel diskutieren. Ich sage, jede Minute, die das Tier hier leidet, leidet es zu viel. Ich beende das jetzt und dann versuche ich natürlich hinterher irgendwie zu erklären, dass es sich um ein Wildtier handelt. Das kannst du nicht in den Kofferraum legen und in die Tierklinik fahren. Es würde vor Stress, vor Angst, vor uns Menschen sterben.
Ich trauere und nehme Abschied vom Eichhörnchen, das ich am 2. Februar 1989 während einer Testfahrt für die Zeitschrift Kowalski mit einem Skoda Favorit in der Nähe von Bayerisch Eisenstein überfahren habe. Über Alter, Geschlecht und Familienstand des armen Eichhörnchens vermag ich nichts zu sagen. Ich weiß bloß, dass es heute noch munter Bucheckern sammeln und mit anderen Eichhörnchen herumtollen könnte, wenn ich nicht so doof und sinnlos durch die Gegend gerast wäre. Mir tut das alles so furchtbar leid. Fritz Tietz, Kowalski-Reporter und Mörder des Verstorbenen. Hamburg, 31. März 1989.
Ein weiteres Eichhörnchen tötete ich auf der Probefahrt mit einem verdächtig günstig angebotenen Gebrauchtwagen am 18. Mai 2009 in Buchholz in der Nordheide. Trotzdem kaufte ich den Peugeot, dessen Innenraum tags drauf infernalisch zu stinken begann. Irgendwie hatte es der Verkäufer geschafft, den nassen Hundegeruch in den Sitzpolstern kurzzeitig zu überdecken. Ich akzeptierte das als gerechte Strafe, schrubbte mehrere Tage. Ganz raus bekam ich den Gestank jedoch nie. Tiere sind aber längst nicht alles, was deutsche Landstraßenoutler so vernichten und dabei nicht selten sogar eine verstörende Brutalität an den Tag legen.
Auf den stationären Blitzer in Machern ist von Unbekannten ein Brandanschlag verübt worden,
meldete zum Beispiel die Leipziger Volksstimme im März 2018.
Die Täter hatten unterhalb der Kamera einen alten Autoreifen angebracht, der mit Grillkohle gefüllt war. So sollte eine möglichst große Hitze erzeugt werden.
Immer wieder werden solche terrorartigen Angriffe auf die staatlichen Einrichtungen verübt, die solche Tempomessanlagen nun mal sind.
In Overath verübten Unbekannte einen Sprengstoffanschlag auf einen Tempomessanhänger, der dabei völlig zerstört wurde.
War im April auf verschiedenen Nachrichtenportalen zu lesen.
Mobiler Blitzer in Schelkingen mit Bauschaum gefüllt,
titelte SWR aktuell einen Monat zuvor.
In Aschaffenburg hat ein Mann auf ein Tempomessgerät uriniert und es dann mit einem gezielten Tritt beschädigt,
meldete im Januar der Bayerische Rundfunk. Ein Jahr davor berichtete die BZ Berlin:
Zwei Blitzer in Brandenburg mit großer Gewalt herausgerissen und in angrenzenden Seen versenkt.
Auffallend übrigens, wie hämisch verschlagen bis offen zustimmend viele Kfzler diese Gewalttaten begrüßen. Meldungen über Verkehrsunfälle werden dagegen nicht so launig aufgenommen. Zum Beispiel vergeht kaum eine Woche, in der die hiesige Lokalpresse nicht einen dieser besonders üblen Landstraßencrashs mit ihren oft verheerenden Sach- und Personenschäden vermeldet. Aus ungeklärten Gründen heißt es in den Unfallberichten häufig, und ich denke dann immer, okay, aber zu langsam gefahren kann man wohl schon mal ausschließen.
Definitiv. Und Das ist ja auch statistisch erwiesen. Unfallhäufigkeit Nummer 1 ist zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Da gibt es auch kein Für und Wider.
Sagt Thomas Fabricius. Der 46-Jährige ist Vertriebsleiter der Vetro GmbH, die von Wismar aus verschiedene Systeme für die elektronische Verkehrsüberwachung vertreibt. Darunter die berühmte Blitzersäule und den noch berühmteren Enforcement Trailer. Jenen gepanzerten Blitzeranhänger, der gemessen an den Aggressionen, die er auslöst, als eine der derzeit wirksamsten Waffen gegen das Raserpack gelten muss.
Es ist für den Fußgänger schon entscheidend, ob sie von einem Fahrzeug erfasst werden, was mit 30 km/h fährt oder mit 40. Ab 50 km/h ist sogar die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Und man ist ja schnell mit 5 km/h drüber oder 10 km/h. Das wird ja auch einfach so gängig hingenommen. Ja, das ist ja vom Verwarngeld nicht so schlimm. Das gönne ich mir. So hat sich das ja bei den Verkehrsteilnehmern so eingespielt.
Trotzdem glauben viele Outler, Radarkontrollen dienten bloß ihrer Abzocke. Dabei decken die Bußgelder gerade mal die Betriebskosten der nur deshalb so aufwendigen Überwachung, weil Gesichtsfotos gemacht werden müssen. In anderen Ländern reicht das Nummernschild.
Wir registrieren ja häufig Verstöße, die doppelt so hoch sind wie erlaubt. Und da hört natürlich der Spaß auf, wenn Sie mit 100 durch eine 50er-Zone fahren, wenn Sie mit 60 durch eine 30er-Zone fahren. Da muss man kein Verkehrsexperte sein, um zu wissen, wenn sich hier ein Unfall ereignet, ist in der Regel mit Schwerverletzten zu rechnen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel die Schweiz deutlich empfindlichere Verwarn- und Bußgelder aufruft und das teilweise sogar davon abhängig macht, wie hoch Ihr Einkommen ist. Also das finde ich auch sehr spannend.
Du könntest ja den PS-Zahlen festmachen.
Auch das, ja. Das wäre natürlich in Deutschland eine sehr, sehr explosive Diskussion, die man da führen würde.
Die aber hoffentlich schnell beendet ist, indem man es genauso macht und jede Raserei ahndet, dass es wirklich wehtut. Die Abschaffung aller Messtoleranzen inklusive, auf das künftig kein Temporüpel mehr bestreiten kann, ein potenzieller Totschläger zu sein.
Wenn wir scharf messen mit unseren Systemen, sind die auf das km/h geeicht. Das heißt, wenn sie mit 60 erfasst werden, sind sie auch tatsächlich 60 km/h gefahren. Der Gesetzgeber sagt aber, wir geben 3 km/h zugunsten des Verkehrsteilnehmers und bekommen dementsprechend nur 7 km/h vorgeworfen. Also sind die Behörden schon sehr großzügig in der Auslegung.
Kein Pardon mehr kennt hoffentlich die Section Control, also jene Überwachung, die das Geschwindigkeitsgesindel nicht nur punktuell, sondern streckenweise in die Schranken weist, indem sie zwischen zwei Messpunkten das Durchschnittstempo errechnet. In etlichen Ländern, längst erfolgreich im Einsatz, wurde ihre flächendeckende Ausweitung von der eingebauten Vorfahrt hierzulande bisher erfolgreich verhindert.
Das wäre eigentlich die perfekte Lösung, gerade Autobahnen, Landstraßen, Bundesstraßen zu sichern. Technisch ist es für uns kein Problem, das abzubilden. Natürlich, wenn kein Bedarf ist, werden wir nichts entwickeln lassen. Aber wenn der Bedarf häufiger angemeldet wird, entwickelt sich ja automatisch ein Markt und dann würden natürlich alle Hersteller auch auf diesen Zug aufspringen.
Wir hatten im Ort ja mehrere schwere Unfälle. Der letzte war wirklich, da ist eine Frau über die Querungshilfe gegangen mit ihren zwei Kindern. Die hat gerade noch die beiden Kinder weggeschubst, sag ich mal, und wurde dann vom Auto erfasst und ist wirklich durch die Luft geschleudert worden und wirklich lebensgefährlich verletzt worden. Und da hat es uns eigentlich dann gereicht.
Der Unfallschwerpunkt, von dem Rainer Liebrenz berichtet, wäre mit einer Section Control sicher keiner mehr. Er befindet sich in Allenbüttel, Ortsteil der Gemeinde Kalbala, 15 Kilometer westlich von Wolfsburg. Die L321, eine wegen des VW-Werks stark genutzte Pendler- und Zuliefererstrecke, geht mitten durch den gut 300 Einwohner kleinen Ort. Ständig wird hier das Höchsttempo überschritten, aber Liebrenz und seine Frau Sabine, deren Haus direkt an der Ortsdurchfahrt liegt, wollen den ungebremsten Fahrspaß nicht mehr hinnehmen.
Wir hatten erst eine Schaufensterpuppe hingestellt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf die 50 km/h zu bringen. Die stand dann so ungefähr ein halbes Jahr und die hatte ich zwar angekettet, aber dann war sie weg. Dann habe ich gedacht, okay, wir können ja einen Blitzer bauen. So, mein Bruder ist Heizungsbaumeister, sag ich mal, gib mir mal so eine Lüftungsröhre, ich mache mir mal Gedanken und baue mir mal so eine Blitzerattrappe. Habe das natürlich auch vorher mit der Polizei abgesprochen, was ich machen darf auf meinem Grundstück. Da habe ich das Ding aufgestellt. Der eine hat es belächelt, der andere fand es gut, sag ich mal. Da haben wir auch böse Meinungen, Kommentare gekriegt. Naja gut, da stehe ich drüber, sag ich mal.
In welche Richtung ging das?
Naja, erst kauft er ein Haus und dann beschwert er sich über den Verkehr so ungefähr, ne, in der Richtung. Aber man kann halt nichts gegen den Verkehr machen. Das war uns ja auch schon vorher klar, als wir das Haus mal erworben haben. Aber man kann eben gegen diese Raserei was machen.
Der Nachbau des 63-jährigen Berufskraftfahrers ist von einer echten Radarsäule kaum zu unterscheiden. Doch die hier täglich langheizen, wissen natürlich längst Bescheid und werden noch weiterhin so gut wie unbehelligt heizen dürfen. Gelegentliche Radarkontrollen der Polizei sprechen sich schnell rum.
Auch wenn der Gemeinderat beschließen würde, wir stellen hier einen festen Blitzer auf, müssen wir das erst genehmigen lassen. Und wenn das Land Niedersachsen sagt, machen wir nicht, dann kommt es hier nicht her. Es gibt da so eine schöne Bemerkung, die mir immer ein Lächeln ins Gesicht treibt. Die Leichtigkeit des Verkehrs muss gegeben sein.
So fasst das Thomas Goltermann zusammen. Als ihr Bürgermeister unterstützt der 61-Jährige die örtlichen Aktivisten. Doch seine Möglichkeiten sind begrenzt.
Es ist festzustellen, dass das Fahrzeugführen höherwertiges Gut ist als das, was die Menschen hier über die Straße gehen wollen. Und das ärgert mich maßlos. Ich kann nur leider nichts machen. Ich stehe da mit der Faust in der Tasche und möchte gerne Dinge tun, aber ich kann es einfach nicht, weil es gibt Gesetze, die man als Bürgermeister, die man als Gemeinderat ja nicht brechen darf. Ich kann ja hier nicht irgendwelche Guerilla-Aktionen durchführen und sagen, wir stellen jetzt hier irgendwelche Poller auf die Straße oder wir stellen hier irgendwelche Fahrzeuge hin. Das ist leider nicht möglich.
2016 wurde bei einer behördlichen Messung festgestellt, dass innerhalb einer Woche 10.300 Kfzler mit über 57 km/h durch Allenbüttel geschrubbt waren. Davon 3.500 mit mehr als 65, 1.000 sogar über 80. Wie viele insgesamt schneller waren als die erlaubten 50 km/h, ein Limit wohlgemerkt, das innerorts laut StVO selbst unter günstigsten Umständen einzuhalten ist, wurde gar nicht erst ermittelt. Warum auch?
Wir sind, so leid es mir tut, kein Unfallschwerpunkt. Man muss so und so viele Unfälle haben, um ein Unfallschwerpunkt zu sein. Und dann wird eingegriffen sein.
Ja, so habe ich das auch schon häufiger gehört. Mir kommt das immer so vor, wie man baut eine Brücke und das Geländer wird erst dann angebracht, bis die ersten runtergefallen
genau,
sind.
Genau,
die treffen immer gleich, ja.
Die ersten fünf.
Ja.
Die ersten fünf, genau.
Bei besagter Verkehrsdatenmessung wurden übrigens als die schnellsten zwei Kfz ermittelt, die beide tagsüber mit 172 bzw. 198 km/h durch Allenbüttel gekachelt waren. In der Auswertung heißt es dazu:
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hier um Fehlmessungen handelt.
Gut möglich demnach, dass die beiden noch schneller waren.
Autos töten von sogenannten Autonomen auf Hamburgs Schanze vor vielen Jahren durch eine Folie an Wände gespräht. Autos töten. Autos töten, damals Feststellung und Aufforderung zugleich. Autos töten in der Tat auf vielfältige, teils sehr subtile Art und Weise. Laut und furchtbar leise. Wenn du nicht mehr willst, dass Autos töten, töte vor allem und zuerst das Auto in dir.
Zu viele, zu schnell. Vom Widerstand gegen das Kfz im ländlichen Raum. Von Fritz Tietz. Außer dem Autor sprachen Jean-Paul Beck, Lena Geier und Claudia Mischke. Mit Dank an Jochen Dühlmann für Autos töten, Paul Kulms für den Föhn sowie Inken Beermann und Valentin Isen vom Was tun Podcast. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Thilo Guschers. Gefördert durch die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten GVL im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten Stipendienprogramms Neustart Kultur. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.